Kapitel 21 – Der reiche Mann und der arme Lazarus. Nach Lukas Kapitel 16, Verse 19 bis 31. Im Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus zeigt Christus, dass die Menschen in diesem Leben über ihr ewiges Schicksal entscheiden. Während dieser Prüfungszeit bietet Gott jeder Seele seine Gnade an. Doch wer die dargebotenen Gelegenheiten für eigennützige Zwecke missbraucht, schneidet sich selbst vom ewigen Leben ab. Solchen Menschen wird keine zweite Gnadenzeit gewährt. In eigener freier Entscheidung haben sie eine unüberwindliche Kluft zwischen sich und ihrem Gott geschaffen. Das Gleichnis zeichnet den Gegensatz zwischen den Reichen, die sich von Gott unabhängig fühlen, und den Armen, die alles auf ihn setzen. Christus macht deutlich, dass die Zeit kommt, da die Lage der beiden Klassen vertauscht sein wird. Die Armen an Gütern dieser Welt, die Gott vertrauen und ihr Leid geduldig tragen, werden einst hoch erhöht werden über jene, die heute die höchsten Ehren empfangen, welche die Welt bietet, aber ihr Leben nicht Gott geweiht haben. So sprach Christus: Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür, voll von Geschwüren und begehrte, sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Der Reiche gehörte durchaus nicht zu den Menschen, die im Gleichnis vom ungerechten Richter verkörpert werden, der ja öffentlich erklärt hatte, weder Gott zu fürchten, noch sich vor Menschen zu scheuen. Nein, der Reiche nannte sich einen Sohn Abrahams. Er misshandelte den Bettler nicht und verlangte auch nicht von ihm fortzugehen, weil sein Anblick ihm widerlich sei. Im Gegenteil, er duldete es, dass dieses traurige, eklige Bündel Mensch vor seiner Tür liegen blieb, wenn es Trost schöpfen könne aus dem Anblick, den er, reich wie er war, beim Betreten und Verlassen seines Hauses bot. Der Reiche war selbstsüchtig. Die Nöte und Leiden des Bruders rührten ihn nicht. Krankenhäuser, in denen für Kranke gesorgt wurde, gab es damals nicht. Leidende und Bedürftige waren auf die Anteilnahme derer angewiesen, denen der Herr Reichtum anvertraut hatte. So war es auch mit unserem Bettler und dem reichen Mann. Lazarus brauchte dringend Hilfe. War er doch ohne Freunde, ohne Heim, ohne Geld und ohne Speise. Tag um Tag musste er in diesem elenden Zustand aushalten, während der Reiche sich jeden Wunsch erfüllen konnte. Ihm wäre es ein leichtes gewesen, die Leiden des anderen zu stillen. Aber er lebte, wie es auch heute viele tun, nur für sein Ich. Reichtum verpflichtet. Auch in unseren Tagen und in unserer allernächsten Umgebung gibt es viele Hungrige, Nackte und Entwurzelte. Wenn wir ihnen unsere Hilfsmittel vorenthalten, laden wir eine Schuldenlast auf uns, vor deren Verantwortung wir eines Tages zittern werden. Aller Geiz wird von Gott als Götzendienst verdammt. Alle selbstsüchtige Hingabe an das eigene Ich ist in seinen Augen ein Verbrechen. Gott hatte den reichen Mann zum Haushalter seiner Güter gesetzt und es ihm zur Pflicht gemacht, in Fällen wie dem des Bettlers zu helfen. Denn das Gebot lautete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dem reichen Mann war als Juden das Gesetz Gottes wohl bekannt. Indessen vergaß er, dass er für die Verwendung der ihm anvertrauten Mittel und Fähigkeiten verantwortlich war. Gottes göttlicher Segen ruhte im Überfluss auf ihm. Doch er bediente sich seiner zu seiner eigenen und nicht zu des Schöpfers Ehre. Je reicher er wurde, desto mehr war er verpflichtet, mit seinem Besitz der Menschheit zu dienen. Das war das Gebot des Herrn. Doch der Reiche dachte nicht an diese seine Verpflichtung. Er selbst verlieh zwar Geld gegen Zinsen, doch für das, was Gott ihm anvertraut hatte, zahlte er keine Zinsen. Wissen und Klugheit, die er besaß, wandte er nicht nutzbringend an. Er machte sich gar keine Gedanken darüber, dass er Gott Rechenschaft schulde, sondern widmete seine Kräfte nur dem Vergnügen. Seine ganze Umgebung, die vielerlei Lustbarkeiten, das Lob und die Schmeichelei von Freunden, dienten seiner Ich-Befriedigung. Er ging in der Gesellschaft dieser Leute so völlig auf, dass er jeden Sinn für seine Verpflichtung zur Mitarbeit in Gottes Gnadenwerk verlor. Wohl hatte er Gelegenheit, die Heilige Schrift zu verstehen und nach ihren Anweisungen zu handeln, doch die vergnügungssüchtige Gesellschaft, die er gewählt hatte, nahm seine Zeit so völlig in Anspruch, dass er den Gott der Ewigkeit darüber vergaß. Mit der Zeit wandelte sich das Verhältnis der beiden Männer. Der Arme ertrug Tag um Tag geduldig und ohne Klage sein Leiden. Schließlich starb er und wurde begraben, von niemand beweint. Doch weil er durch sein geduldiges Leiden für Christus gezeugt und sich in seinem Glauben bewährt hatte, wurde er, wie es in dem Gleichnis heißt, nach dem Tode von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Lazarus stellt all die Armen dar, die an Christus glauben. Wenn beim Schall der Posaune alle Toten die Stimme Christi hören und aus den Gräbern hervorkommen werden, dann werden auch sie ihre Belohnung erhalten. War doch ihr Glaube nicht bloße Theorie, sondern Wirklichkeit. Der Reiche aber starb auch und ward begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Christus kam mit diesem Gleichnis der Vorstellungswelt seiner Zuhörer entgegen. Viele von ihnen glaubten an einen Zustand bewussten Erlebens zwischen Tod und Auferstehung. Und der Heiland, der diese volkstümlichen, wenn auch falschen Anschauungen kannte, benutzte sie als Rahmen eines Gleichnisses, um wichtige Wahrheiten einzuprägen. Er hielt seinen Hörern gewissermaßen einen Spiegel vor, in dem sie sehen konnten, wie ihr Verhältnis zu Gott sei. Christus bediente sich also der herrschenden Volksmeinung, um allen etwas sehr Wichtiges klarzumachen: dass niemand nach seinem Besitz, der ja ohnehin nur eine Leihgabe Gottes ist, zu beurteilen sei. Wer diese Gabe missbrauche, falle tiefer als der Ärmste und Elendste, der Gott liebt und ihm vertraut. Christus wollte seinen Hörern zu verstehen geben, dass man nach dem Tode unmöglich das Seelenheil erlangen könne. Abraham wird so dargestellt, als ob er antworten würde: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Christus zeigte damit, wie hoffnungslos die Aussicht auf eine zweite Gnadenzeit ist. Dieses Leben ist die einzige Zeit, in der Mensch sich auf die Ewigkeit vorbereiten kann. Der reiche Mann hatte die Vorstellung, dass er ein Kind Abrahams sei, nicht aufgegeben, und in seiner Not wird er dargestellt, indem er ihn um Hilfe bittet. Er bat: Vater Abraham, erbarme dich mein! Er betete nicht zu Gott, sondern zu Abraham und zeigte damit, dass er ihn über Gott stellte. In seiner Verwandtschaft mit Abraham sah er die Garantie für sein Heil. Der Schächer am Kreuz hingegen richtete seine Bitte an Christus. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Sofort erhielt er die Antwort. Wahrlich, dir sage ich heute, während ich noch gedemütigt und voll Schmerzen am Kreuz hänge, mit mir wirst du im Paradiese sein. Der Reiche dagegen richtete seine Bitte an Abraham, und sie wurde nicht erfüllt. Christus allein ist erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. In keinem anderen ist das Heil. Der reiche Mann hatte während seines ganzen Lebens nur danach getrachtet, sich zu vergnügen. Zu spät bemerkte er, dass er für die Ewigkeit überhaupt nicht gesorgt hatte. Da erkannte er seine Torheit und erinnerte sich seiner Brüder, die ebenfalls dem Genuss lebten und dies beibehalten würden. Deshalb sagte er zu Abraham: So bitte ich dich, Vater, dass du Lazarus sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Als der Reiche Beweise für seine Brüder forderte, bekam er zu hören, dass selbst ein solcher Beweis, wenn er gegeben würde, sie nicht überzeugen würde. In der Forderung lag übrigens ein Vorwurf gegenüber Gott. Hättest du mich besser gewarnt, so wäre ich jetzt nicht hier. Abraham erwiderte darauf gleichsam: Deine Brüder sind ausreichend gewarnt worden. Licht wurde ihnen gegeben, doch sie wollten nicht sehen. Die Wahrheit wurde ihnen gebracht, doch sie wollten nicht hören. Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Dieser Ausspruch bewahrheitete sich in der Geschichte des jüdischen Volkes. Das letzte Wunder Christi, mit dem er alle Vorhergehenden krönte, war die Auferweckung des Lazarus in Bethanien, der schon 4 Tage tot gewesen war. Damit bewies der Heiland den Juden seine Göttlichkeit. Sie jedoch wollten davon nichts wissen. Als Lazarus gar Zeugnis vor ihnen ablegte, verhärteten sie ihr Herz gegen allen Augenschein und trachteten danach, ihn zu töten. Gesetz und Prophetie benutzt Gott als Mittel zur Rettung der Menschen. Christus empfahl, auf beide zu achten. Wer der Stimme Gottes, die durch das Bibelwort zu uns spricht, nicht Gehör schenkt, der kümmert sich auch nicht um die Botschaft eines Zeugen, der von den Toten auferstanden ist. Wer auf Mose und die Propheten hört, wird kein größeres Licht verlangen, als das Gott gegeben hat. Wer dieses Licht abweist und die gebotenen Gelegenheiten nicht zu schätzen weiß, der würde sich auch nicht beeinflussen lassen, wenn ein Toter ihm eine Botschaft bringen würde. Selbst dieser Beweis würde ihn kalt lassen. Denn wer das Gesetz und die Propheten ablehnt, verhärtet sein Herz, bis er zuletzt überhaupt kein Licht mehr annimmt. Das Gespräch zwischen Abraham und dem einstmals reichen Mann ist sinnbildlich zu verstehen. Es lehrt, dass jedem Menschen ausreichend Licht gegeben wird, um die Pflichten zu erfüllen, die Gott von ihm verlangt. Die Größe der Verantwortung eines Menschen wächst mit seinen Möglichkeiten und Vorrechten. Gott schenkt jedem genug Erkenntnis und Gnade, das zu tun, was der Herr ihm aufgetragen hat. Wer es versäumt, dem nachzukommen, was ein kleines Licht ihm als Pflicht zeigte, der erwiese sich, würde ihm größeres Licht zuteil, nur als treulos und unzuverlässig. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wer sich weigert, sich durch Mose und die Propheten erleuchten zu lassen, stattdessen aber um ein Wunder bittet, der ließe sich selbst dann nicht überzeugen, wenn sein Wunsch erfüllt werden könnte. Das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus zeigt die Wertschätzung jener beiden Menschenklassen in der unsichtbaren Welt. Es ist keine Sünde, reich zu sein, wenn der Reichtum gerecht erworben ist. Der Reiche wird nicht seines Reichtums wegen verdammt, sondern nur, wenn er die Mittel, die ihm anvertraut sind, für seine Ich-Sucht verschwendet. Weit besser wäre es für ihn, er hinterlege sein Geld beim Throne Gottes, und zwar dadurch, dass er mit ihm Gutes tut. Der Tod kann den nicht arm machen, der nach ewigen Reichtümern trachtet. Wer jedoch seinen Schatz für sich selbst hortet, kann nichts davon in den Himmel mitnehmen. Er hat sich als ungetreuer Haushalter entpuppt. Zeit seines Lebens ließ er es sich wohlgehen, ohne an seine Verpflichtungen Gott gegenüber zu denken. So versäumte er es, sich den himmlischen Schatz zu sichern. Der reiche Mann, der so zahlreiche Vorzüge genoss, hätte seine materiellen und geistigen Gaben besser pflegen sollen. Dann hätten seine Werke bis ins Jenseits gereicht und geistlichen Gewinn gebracht. Zweck der Erlösung ist es nicht nur, Sündentaten auszulöschen, sondern auch, den Menschen wieder mit jenen Geistesgaben auszustatten, die er unter dem hemmenden Einfluss der Sünde verloren hat. Geld kann man ins zukünftige Leben nicht mitnehmen, und man braucht es dort auch nicht. Doch die guten Werke der Seelenrettung für Christus folgen uns in die himmlischen Hallen nach. Wer allerdings die Gaben des Herrn selbstsüchtig vergeudet, seinen armen Mitmenschen keine Hilfe gewährt und nichts zum Fortschritt des Werkes Gottes in der Welt beiträgt, der verunehrt seinen Schöpfer. Neben seinem Namen steht der einst im Himmelsbuch als Beurteilung geschrieben: Beraubung Gottes. Dem reichen Mann gehörte alles, was er mit Geld kaufen konnte. Doch über die Mittel, die seine Rechnung mit Gott hätten begleichen können, verfügte er nicht. Er hatte gelebt, als sei alles, was er besaß, sein wirkliches Eigentum, und hatte weder das Rufen Gottes noch die Bitten der Notleidenden gehört. Da kommt plötzlich ein Ruf, dem er sich nicht entziehen kann. Eine unanzweifelbare, unwiderstehliche Macht gebietet ihm, die Güter, über die seine Haushalterschaft abgelaufen war, zu verlassen. Einst reich, steht er unversehens in hoffnungsloser Armut da. Das Kleid der Gerechtigkeit Christi, auf dem himmlischen Webstuhl gefertigt, kann ihn nicht mehr bedecken. Er, der einst reichen Purpur und feinstes Leinen trug, ist nackt und bloß. Seine Gnadenzeit ist zu Ende. Nichts hat er in die Welt hineingebracht und nichts kann er mit hinausnehmen. Christus hob den Schleier vom Jenseits, als er den Priestern und Obersten, Schriftgelehrten und Pharisäern dieses Gleichnisbild vorführte. Schaut es euch gut an, ihr, die ihr reich seid an Gütern dieser Welt, aber nicht in Gott. Denkt darüber nach. Denn was die Menschen am höchsten schätzen, ist in Gottes Augen ein Greuel. Christus stellt die Frage: Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Die Nutzanwendung für das Volk Israel. Als Christus das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus erzählte, befanden sich viele Juden in der unglücklichen Lage des Reichen. Sie benutzten die Güter des Herrn dazu, ihrer Selbstsucht zu frönen und waren auf dem besten Wege zu dem Verdammungsurteil. Man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Der Reiche hatte von Gott geistliche und zeitliche Vorrechte aller Art erhalten, weigerte sich jedoch, diese Segnungen für Gottes Werk nutzbar zu machen. Genauso verhielt sich das Volk der Juden. Der Herr hatte es zum Hüter seiner heiligen Wahrheit gemacht, zu Haushaltern seiner Gnade. Jeden denkbaren geistlichen und zeitlichen Vorteil hatte er ihnen eingeräumt und sie aufgerufen, diese Segnungen weiterzugeben. Insbesondere hatte er genau vorgeschrieben, wie sie mit ihren verarmten und entwurzelten Brüdern und mit den Fremdlingen in ihren Toren umgehen sollten. Gewinne sollten sie nicht nur für sich selbst verwenden, sondern auch der Bedürftigen gedenken und mit ihnen teilen. Gott verhieß, sie entsprechend solcher Werke der Liebe und Barmherzigkeit zu segnen. Doch, wie der reiche Mann, streckten sie dem an leiblicher und seelischer Not leidenden Menschen keine helfende Hand entgegen. In eitler Selbstgefälligkeit hielten sie sich zwar für das auserwählte und Lieblingsvolk Gottes, ohne ihm jedoch zu dienen oder ihn anzubeten. Sie verließen sich darauf, Kinder Abrahams zu sein. Wir sind Abrahams Samen, sagten sie stolz. Als die Entscheidungsstunde kam, stellte sich heraus, dass sie sich von Gott getrennt und ihr Vertrauen auf Abraham gesetzt hatten, als sei er Gott. Es war für Christus ein tiefes Bedürfnis, die finsteren Herzen der Juden zu erhellen. Er sprach: Wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so tätet ihr Abrahams Werke. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, wie ich sie von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Christus hielt die Abstammung nicht für eine besondere Auszeichnung, sondern lehrte, dass geistliche Verwandtschaft jede natürliche beiseite dränge. Die Juden pochten darauf, von Abraham herzukommen, doch sie taten nicht die Werke Abrahams und bewiesen damit, dass sie in Wirklichkeit nicht seine Kinder waren. Nur wer in geistlicher Beziehung Abraham gleicht, also der Stimme Gottes gehorcht, gilt als sein echter Nachfahre. Obwohl der Bettler zu jenen Menschen gehörte, die man gemeinhin als minderwertig verachtete, erkannte Christus in ihm einen Mann, den Abraham in seinen engsten Freundeskreis aufgenommen hätte. Der Reiche, umgeben von so viel Luxus, setzte in seiner Unwissenheit Abraham an die Stelle Gottes. Hätte er den Wert all seiner erheblichen Vorteile richtig erkannt und Herz und Sinn vom Heiligen Geist umformen lassen, dann wäre es ihm ganz anders ergangen. Das Gleiche gilt von dem Volk, dem er angehörte. Hätte Israel den Ruf Gottes befolgt, dann hätte es eine völlig andere Zukunft erlebt. Es hätte rechtes geistliches Urteilsvermögen bewiesen und Gott hätte das Vermögen seines Volkes vervielfacht, so dass es der ganzen Welt zum Segen und Licht geworden wäre. Doch die Juden waren von den Anordnungen des Herrn so weit abgewichen, dass sich ihr ganzes Leben verkehrte. Sie benutzten ihre Gaben nicht als treue und rechtschaffene Haushalter Gottes. Mit der Ewigkeit rechneten sie überhaupt nicht. Ihre Untreue zog den Untergang des ganzen Volkes nach sich. Christus wusste, dass die Juden bei der Zerstörung Jerusalems an seine Warnung denken würden. So kam es auch. Als das Verhängnis über die Stadt hereinbrach und das Volk Hungersnot und schreckliche Leiden erdulden musste, erinnerten sie sich der Worte Christi und verstanden auch auf einmal das Gleichnis. Sie hatten ihr Leid selbst über sich gebracht, denn sie hatten es versäumt, das Licht, das Gott ihnen anvertraut hatte, in die Welt hinausleuchten zu lassen. In den letzten Tagen. Das Ende des Gleichnisses steht sinnbildlich für die Schlussszenen der Weltgeschichte. Der reiche Mann wollte ein Sohn Abrahams sein, war aber von dem Erzvater durch eine unüberbrückbare Kluft eines falsch entwickelten Charakters geschieden. Abraham diente Gott. Er folgte seinem Wort gläubig und gehorsam. Der Reiche dagegen dachte weder an Gott noch an die leidende Menschheit. Die große Kluft zwischen ihm und Abraham war die Kluft des Ungehorsams. Auch heute leben viele so wie der reiche Mann. Obgleich sie der Gemeinde Gottes angehören, sind sie dennoch unbekehrt. Vielleicht nehmen sie am Gottesdienst teil und stimmen in dem Psalm ein. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. In Wirklichkeit aber heucheln sie nur. In Gottes Augen sind sie um nichts gerechter als der übelste Sünder. Wer nach dem Nervenkitzel weltlicher Vergnügungen giert und von Geltungsbedürfnis umgetrieben wird, der kann nicht Gott dienen. Er hat, wie der Reiche im Gleichnis, nicht die geringste Neigung, gegen die Fleischeslust anzukämpfen, sondern ist darauf aus, seinen Bauch zu befriedigen. Er wählt den Wirkungskreis der Sünde. Wird er dann plötzlich vom Tode dahingerafft, dann sinkt er ins Grab mit eben dem Charakter, den er während seines Lebens im Verein mit den Helfern Satans ausgebildet hat. Im Grabe verfügt er nicht mehr über die Fähigkeit, irgendetwas zu wählen, sei es gut oder böse. Denn von dem Augenblick an, wo der Mensch stirbt, ist sein Bewusstsein dahin. Wenn die Stimme Gottes den Toten auferweckt, dann steht dieser aus dem Grabe mit denselben Lüsten und Leidenschaften, mit denselben Liebhabereien und Abneigungen auf, die er zu seinen Lebzeiten in sich verspürte. Gott wirkt dann kein Wunder der Neuschöpfung an jemandem, der sich nicht umformen lassen wollte, als ihm dazu Gelegenheit und Möglichkeit geboten wurden. Zu seinen Lebzeiten fand er keine Freude an Gott und keinen Gefallen an seinem Dienst. Da sein Charakter also nicht mit Gott übereinstimmt, könnte er sich in der himmlischen Familie gar nicht wohlfühlen. Es gibt heute eine bestimmte Kategorie selbstgerechter Menschen auf dieser Welt. Sie sind keine Schlemmer oder Trunkenbolde, auch keine Ungläubigen. Es sind vielmehr Menschen, die nur sich selbst leben wollen und nicht für Gott. Sie denken gar nicht an ihn. Deshalb zählt er sie zu den Ungläubigen. Wäre es ihnen möglich, durch die Tore in die Stadt Gottes einzugehen, so hätten sie dennoch kein Recht auf den Baum des Lebens. Denn als ihnen die Gebote Gottes mit all ihren bindenden Verpflichtungen vorgelegt wurden, da sagten sie, nein, sie haben Gott auf Erden nicht gedient und werden es deshalb auch hernach nicht tun wollen. Sie könnten es in seiner heiligen Gegenwart überhaupt nicht aushalten und würden jeden anderen Ort dem Himmel vorziehen. Von Christus lernen heißt, seine Gnade annehmen, und das bedeutet, seinen Charakter entwickeln. Wer die unschätzbar wertvollen Gelegenheiten der Heiligung hier auf Erden nicht ergreift, ist auch nicht geschickt, an der reinen Anbetung im Himmel teilzunehmen. Denn die Menschen, die ihren Charakter nicht nach dem göttlichen Ebenbild haben umformen lassen, haben durch diese ihre Nachlässigkeit einen Abgrund entstehen lassen, den nichts überbrücken kann. Zwischen ihnen und den Gerechten gibt es eine große Kluft.